Herzlich willkommen in der Lebenshilfe, wünscht Ihnen Anjuta Engert. Folgendes Thema haben wir für Sie heute vorbereitet. Eingesperrt in meinem Leben. Befreiender Glaube, befreites Leben. Zu diesem Thema bin ich in der kommenden Stunde im Gespräch mit Josef Epp. Er ist Klinikseelsorger in Ottobeuren, Religionslehrer, gefragter Referent in der Erwachsenenbildung, Buchautor zum Thema nämlich dieser Sendung und lebt im Allgäu mit seinen drei Kindern, hat früh seine Frau verloren. Und ich freue mich, Sie an dieser Stelle hier begrüßen zu dürfen. Guten Morgen, Herr Epp.
Guten Morgen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Guten Morgen, Frau Engert.
Ist die Entfremdung von sich selbst ein besonderes Phänomen unserer Zeit? Darum geht es heute. Und ich habe mich das in der Vorbereitung auf diese Sendung gefragt und bin auf ein Zitat von einer Psychologin Martin Becker gestoßen, die auf wesentliche Merkmale der postmodernen Zeit hinweist. Und sie sagt, dass vor allem durch die globale Digitalisierung habe sich die Lebenswelt für den Einzelnen immens verändert. Neben dem Fortschritt auf vielen Gebieten und den Vorteilen der neuen digitalen Möglichkeiten zeigt sie auch Konsequenzen und Gefahren auf, die diese für den Einzelnen haben, vor allem im Hinblick auf die Entfremdung vom Ich durch Projektion des eigenen Selbst in eine virtuelle Welt. Soweit Martin Becker. Martina Becker, die dazu auch ein Buch geschrieben hat. Ja, entfremden wir uns so, leben wir manchmal gar nicht mehr wirklich in dieser Welt und welche Probleme bringt das mit sich? Ist also die Entfremdung von sich selbst auch schon ein besonderes Phänomen unserer Zeit? Und sind wir dann nicht besonders gefährdet, uns von äußeren Einflüssen und Gegebenheiten fremd bestimmen zu lassen? Sei es durch Wirtschaft, durch Geld, durch Beruf, dadurch immer online sein zu müssen, abrufbar sein zu müssen und alles nur dem Nützlichkeitsdenken zu unterwerfen. Und dann kommen schließlich ja auch noch alle inneren Zwänge hinzu, wie besonders hohe Ansprüche, die ich an mich selber stelle, die Suche und vielleicht auch manchmal die Sucht nach Anerkennung, Minderwertigkeitsgefühle, Ängste oder auch Glaubenszwänge. All das kann Menschen so einengen, dass sie kaum mehr Luft zum Atmen haben. Wie kann da die freimachende Botschaft der Bibel überhaupt noch wahrgenommen werden? Wir fragen in dieser Sendung, wie ich aus Verstrickungen herausfinde, die mich kaputt machen. Wie kann es gelingen, Kreisläufe zu durchbrechen, in denen ich wie in einem Hamsterrad lebe? Wie kann ich die zeitlose Botschaft der Bibel auch so neu lesen, dass meine Ohren dafür empfänglich werden und dass sie mir auch auf meine besonderen Lebensfragen Antwort gibt? Ja, Herr Epp, ich freue mich, Sie zu diesen Fragen, zu dieser Sendung begrüßen zu dürfen. Eingesperrt in meinem Leben, ausbrechen, aufbrechen, Zeichen setzen. Das ist der Titel Ihres Buches, das Sie geschrieben haben. Sie sind ja mit diesen Themen auch immer in Vorträgen unterwegs, werden danach gefragt, Herr Epp, was war denn da der konkrete Anlass, das nochmal so in ein Buch zu fassen? Und welche Erfahrungen haben Sie mit Menschen auch in begleitenden Gesprächen immer wieder gemacht, also anlässlich auch Ihrer Klinikseelsorge, die dann auch der Hintergrund und auch die Kulisse für Ihr Buch geworden sind?
Was für das Buch waren konkrete Begegnungen mit Menschen und ihrem Leidensdruck? Ich denke, das, was Sie eingangs auch mit dem Zitat von Martina Becker gesagt haben, trifft sehr viel die Wirklichkeit. Die Entfremdung des Menschen von sich selbst war sicher zu allen Zeiten eine Gefahr. Und während das früher vielleicht eher durch Konventionen, durch starke Traditionen, durch starre soziale Systeme ausgeübt wurde, dass Menschen das Wunder ihres eigenen Lebens nicht so leben konnten, hat sich das jetzt eben gewandelt in unserer globalen Zeit durch die vielfache Beanspruchung, durch das erhöhte Tempo, durch die Möglichkeiten der digitalen Welt, die neben allen Chancen eben, wie Sie gesagt haben, auch sehr, sehr viele Auswahl, Beschleunigungen, ständige Präsenz, ständiges Online-Sein verursachen. Und da bin ich vielen Menschen begegnet mit einem konkreten Leidensdruck. Da ist der Zeitdruck, der Handlungsdruck, der Erfolgsdruck, der Beziehungsdruck, verschiedene Drucksituationen, die zu einer Unterdrückung führen und dann zu einem großen Leidensdruck. Und im Gespräch mit diesen Menschen bin ich dann oft auf Situationen gestoßen, Zum einen, dass Menschen resigniert haben und sich gefügt haben. Ich habe in meinem Buch am Anfang das wunderschöne Gedicht vom Panther von Rainer Maria Rilke abgedruckt, weil mich dieses Bild, es scheint, dass hinter tausend Stäben keine Welt mehr ist, für mich den Sinn vieler Menschen so getroffen hat, ihr Ergehen, diese Resignation, das sich fügen in einem Eingesperrtsein. Und ich habe andererseits Menschen getroffen, die eine Veränderung wollten und die unter diesem Leidensdruck ganz enorm gelitten haben, aber die dann gesagt haben, ich kann nichts ändern, in meinem Leben geht das nicht, die Sachzwänge, die Fremdbestimmungen sind alle so dominant und das hat mich nicht in Ruhe gelassen, damit wollte ich mich nicht zufrieden geben und das war eigentlich der konkrete Anlass, in diesem Buch Gedanken fortzusetzen, die ich früher schon mal niedergeschrieben habe, wie wichtig es ist, dass Menschen zu ihren eigentlichen stärkenden Lebensquellen und Ressourcen immer wieder zurückkommen.
Das heißt, was Sie beschreiben, das betrifft jetzt nicht nur eine bestimmte Berufsgruppe wie Manager, die jetzt sich wie in einem Hamsterrad vorkommen, die dieser Fremdbestimmung unterliegen oder die eben ja das Gefühl haben, das gehört jetzt zu meinem Lebensstandard alles dazu und ich habe das Gefühl, daraus kann ich nicht mehr entrinnen, sondern Sie beschreiben ein Phänomen, was also unterschiedliche Berufsgruppen, unterschiedliche oder alle Menschen in irgendeiner Weise betrifft.
Ich werde zum Beispiel zu Veranstaltungen eingeladen, wo viele Bäuerinnen kommen, Landfrauen, die man jetzt zunächst vielleicht nicht unbedingt in diese Zielgruppe einordnen würde. Und da ist dann der Kampf um einen landwirtschaftlichen Betrieb unter immer schwieriger werdenden Bedingungen. Da ist die Familie, da ist die Altenpflege, da ist das Ehrenamt, in dem diese Frauen gefordert sind. Sie stellen sich also verschiedenen Anforderungen und kommen dann eben auch oft an diesen Punkt, dass sie das Gefühl haben, für mich selbst und für meine Lebensentwürfe bleibt eigentlich gar kein Raum. Das ist die Hausfrau und Mutter, die unter den vielfachen Anforderungen dann irgendwann das Gefühl hat, selber keine Entfaltungsmöglichkeit mehr zu haben. Und das ist natürlich auch der Spitzenmanager, der Banker, der Arzt aus allen möglichen Berufsgruppen, wo ich diesen Menschen begegne.
Das heißt, die werden von unterschiedlichen Gruppierungen angefragt. Das heißt, ein Phänomen, was sich durch die ganze Gesellschaft zieht. Sie sagen, ja, dass viele Menschen dann feststellen, für mich selbst bleibt gar kein Raum mehr, mich zu entfalten. Obwohl man dann heute doch meinen sollte und alles ja so schreit und auch das Credo ist, sich selbst zu entwickeln, sich selbst zu entfalten, viele Dinge nutzen zu können, um dann auch wieder mehr Zeit für anderes zu haben. So zumindest vermeintlich. Aber offensichtlich gibt es da auch eben viele Fallen, viele Zeitfallen, die uns dann Zeit rauben. Oder aber es sind auch eigene Verhaltensweisen. Was fällt denn da so alles an, wie, ja, dass ich immer gefallen will, dass ich unter Perfektionismus vielleicht leide oder dass es Ängste sind, die dann in mir hochsteigen. Und das ist ja besonders in unserer westlichen Welt offensichtlich zu vermerken, dass es viele Minderwertigkeitsgefühle gibt. Ja, einfach viele unbewusste eigene Fesseln, die dann die Freiheit beschneiden und uns auch die Kehle zuweilen einfach zuschnüren.
Das ist ganz treffend, was ich beobachte. Es gibt also das ganz interessante Phänomen, das mir immer wieder auffällt. Wir haben Jahrzehnte hinter uns mit Entwicklungen unglaublicher Zeitersparnis. Also all die Küchengeräte, die alles beschleunigen, bis hin zur Mikrowelle, wo in Minutenschnelle das Essen bereit ist. Wir haben das im Kommunikationsbereich. Wir kommunizieren heute im Bruchteil eines Zeitaufwandes wie früher. Die Mobilität hat sich erheblich beschleunigt. Wir fahren in Hochgeschwindigkeitszügen. Und wenn ich dann aber mit den Menschen spreche und sage, haben wir dann also jetzt so viel mehr Zeit als früher, weil wir enorm viel einsparen, dann kommt zu 100% das Kopfschütteln. Nein, ganz im Gegenteil. Der Zeitdruck ist höher geworden. Und da muss ja irgendetwas passieren, dass dem so ist, dass wir eingesparte Zeit nicht wiederfinden in unserem Leben und neben den ständig beschleunigten und erhöhten Anforderungen, die von außen kommen, den vorgegebenen Maximen, den vorgeschriebenen Geschwindigkeiten, wie schnell ein Transportweg zurückgelegt werden muss, welche Stückzahlen in einer Stunde zu leisten sind. Daneben kommen natürlich auch die von Ihnen angesprochenen Verhaltensweisen. Zum Beispiel so diese Verhaltensweise, ich möchte mir nichts entgehen lassen, hoffentlich versäume ich nichts. Also ich muss immer auf verschiedenen Spielplätzen des Lebens präsent sein, um ja dabei zu sein, wenn etwas Besonderes geschieht. Oder auch das Zweite, was Sie angesprochen haben, diese Haltung, ich will den Erwartungen entsprechen, ich will perfekt sein, ich will das tun, was von mir in diesen vielfältigen Rollen meines Lebens erwartet wird. und will es doch um Gottes Willen verhindern, dass da eine Kritik, eine negative Rückmeldung kommt, die mich dann unter Umständen in ein schiefes Licht rückt, wo ich dann das Gefühl habe, ich entspreche den Anforderungen nicht. Und so kann sich ein Hamsterrad entwickeln. Ich will immer dabei sein, ich will immer gut sein, ich will immer das Maximale leisten, ich möchte die entsprechende Bestätigung von meiner Umgebung und das auf verschiedenen Spielorten und dann geht mir irgendwann die Puste aus oder ich habe irgendwann das Gefühl, halt, das bin ja gar nicht ich, der da lebt, sondern ich werde wie eine Marionette an Fäden geführt, die Erwartungen der anderen, die Sachzwänge, die zeitlichen Vorgaben des verschiedenen Engagements diktieren mich total.
Und da an dieser Stelle bringen Sie nun etwas mit ins Spiel ein, nämlich eine ganz freimachende Botschaft, eine Bibel vielleicht unter einer Hinsicht anders oder auch neu gelesen, nämlich wo können wir aus so einengenden Verhaltensweisen, wie können wir uns das bewusst machen und wie kann dann auch da die Botschaft der Bibel eine echte Quelle der Befreiung und auch der Lebensführung werden?
Für mich war eigentlich diese Begegnung mit solchen Menschen und auch die Erschütterung, wie wenig Veränderungsmöglichkeit viele sehen, eine Neubesinnung und eine Wiederbegegnung mit der Bibel. Und für mich wurde klar, die erste Bibel, das jüdisch-christliche Buch, das Alte Testament, hat als Kerngeschichte Jahr für Jahr in der Feier des Judentums und des Christentums präsent die Befreiung des Volkes Israel aus der Fremdbestimmung Ägyptens, aus der Sklaverei, aus der Unterdrückung, aus der Lebensfeindlichkeit. Und das Neue Testament, wenn ich das Markus-Evangelium als das Kernevangelium, das älteste hernehme, beginnt genau damit, dass Jesus in der allerersten Begegnung mit einem Menschen, den er heilt, einen Besessenen von einem unreinen Geist befreit. Und das heißt natürlich in die Sprache unserer Zeit übersetzt, einen Menschen, von dem schädigende, lebensfeindliche Prinzipien so Besitz ergriffen haben, dass er sich nicht selbst gehört. Ihn führt er zurück zu sich selbst, er führt ihn in die Mitte der Synagoge und heilt ihn. Und das sind für mich zwei Eckpunkte der biblischen Botschaft. Gott geht es darum, dass ich meine geschenkte Geschöpflichkeit, meine geschenkte Freiheit auch annehme, entfalte und mich immer wieder aus den Verstrickungen der Unterdrückung, der Fremdbestimmung, der Sklaverei herausbewege mit seiner Unterstützung. Die Gottesbotschaft, die Kernbotschaft unseres Gottesbildes in der Dornbusch-Offenbarung. Ich habe die Not meines Volkes gesehen, ihre Klage habe ich gehört. Ich will mein Volk herausführen aus dem Sklavenhaus Ägyptens. Das ist das Wesen unseres Gottes. Unsere Not sehen und bereit sein, uns zu unterstützen auf dem Weg in die Freiheit.
Kann uns da eben diese Geschichte von der Befreiung des auserwählten Volkes, da können wir uns an die Stelle ja eigentlich setzen, eben die Geschichte des Volkes Gottes mit Gott und das Volk, das immer wieder auch rückfällig wird, das immer wieder in neue Zwänge kommt. Einmal ist es befreit, aber dann steht schon wieder etwas an. Es muss durch die Wüste. Das gelobte Land ist eben nicht, liegt nicht gleich vor der Haustür, ist nicht gleich auf der Stelle da. Man muss dafür etwas tun. Und auch da gibt es immer wieder Rückfälle. Am Ende fragen sich die Israeliten, war es nicht doch besser an den Fleischtöpfen Ägyptens? Da hatten wir wenigstens was zu essen. Ist das nicht für uns auch eine Geschichte, die wir ganz neu lesen können, die wir auch, die uns immer wieder Trost gibt, dann doch immer wieder auch weiterzumachen?
Es ist ja interessant, dass diese Geschichte vom Auszug aus Ägypten ihre Entstehungszeit in einer ganz anderen geschichtlichen Situation hat, nämlich Jahrhunderte später im babylonischen Exil. Das heißt, Israel erleidet dasselbe Schicksal wieder und dort besinnen sie sich auf diese alten Traditionen, auf diese Gottesoffenbarung, schreiben diese Geschichte neu genau aus diesem Grund, um zu sagen, immer wieder geraten wir in diese Gefahr und der Weg in die Freiheit, die 40 Jahre durch die Wüste, wie es die Bibel schreibt, ist ein langer Weg, ein Weg voller Durststrecken, Versuchungen, Rückfälligkeiten und das gibt natürlich großen Trost. Und ich denke, in diesen Geschichten muss man noch etwas Zweites, Hochaktuelles erkennen. Diese Geschichten greifen immer zurück auf die Mythen ihrer umliegenden Völker. Speziell jetzt in dieser Geschichte auf die Überschwemmungsmythen der babylonischen Traditionen. Das sind lebensfeindliche Mythen und die werden nun durch Errettungsgeschichten umgedeutet in lebensfreundliche Erzählungen. Unser Gott widersetzt sich diesen Mythen, die einen Menschen in die Sklaverei führen. Und ich denke, das ist etwas ganz Aktuelles, dass wir vielleicht auch die modernen Mythen unserer Zeit aus dem Glauben heraus kritisch sehen. Den Mythos vom grenzenlosen Wachstum, den Mythos vom immer höher, immer schneller, immer weiter, den Mythos vom immer fit, schön und gesund sein, die letztlich Menschen unter einen Druck setzen, versklaven. Und genau hier setzt die Aktualität der Bibel an. Der Gott der Bibel misstraut diesen Mythen und setzt andere Schwerpunkte. Und das muss jeden Tag in unserer eigenen Situation neu gelesen und neu verwirklicht werden.
Eingesperrt in meinem Leben, befreiender Glaube, befreites Leben. Ich bin im Gespräch hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Josef Epp. Er ist Klinikseelsorger, Religionslehrer, Buchautor. Referent in der Erwachsenenbildung und auch verwitweter Vater dreier Kinder, lebt im Allgäu. Und es ist spannend, wie Sie die Bibel lesen, wie Sie auch die Bibel neu für uns in unsere Zeit hinein buchstabieren. Und gerade deshalb auch die Frage, wieso geraten eigentlich auch immer wieder Menschen, die ernsthaft bemüht sind, ihr Leben aus dem Willen Gottes zu leben, immer wieder in Glaubenszwänge? Wieso plagen sie sich immer wieder mit Gewissensbissen? Weil sie vielleicht meinen, den hohen Ansprüchen Jesu nie gerecht werden zu können. Und wie kommt es dann, dass sie dann auch manchmal Religionen schließlich nur noch als Zwangsjacke empfinden oder auch als Versklavung und eben nicht zu der in der Bibel viel zitierten Freiheit, zu der wir berufen sind, als Brüder und Schwestern in Christus und eben nicht als Sklaven, wie Paulus das ja auch immer wieder deutlich macht?
Ich denke, das hat viele Ursachen, auf die man im einzelnen Fall zurückschauen muss. Papst Franziskus hat in seinem Interview mit den Jesuitenzeitschriften mit Scalfaro ein sehr schönes Zitat gesagt, wo er sagte, wenn jemand behauptet, Antwort auf alle Fragen zu haben, dann beweist er damit, dass Gott nicht mit ihm ist. Das heißt, die religiöse Erfahrung ist immer größer als mein augenblickliches Fassungsvermögen. Und darum bleiben da immer Irritationen, Zweifel, Nachfragen, die auch mitunter in ein gewisses Dunkel, auch in eine Resignation führen. Die großen Glaubensgestalten der Bibel belegen das ja. Aber dann dürfen wir natürlich nicht übersehen, dass in der Verkündigung und in der Mitteilung des Glaubens an die Menschen auch immer wieder Akzentuierungen erfolgt sind und erfolgen, die sich nicht an der biblischen Schwerpunktsetzung festmachen, sondern damit etwas, ja, vielleicht auch unsensibel umgehen. Wenn ich den biblischen Ansatz ansehe und noch einmal an den Anfang der beiden Schriften gehe, das erste Wort Gottes im Alten Testament ist das Wort, es wäre Licht entgegen dem lebensfeindlichen Chaos. Dann entsteht das lebensfreundliche Lebenshaus Gottes. Das erste Wort Jesu im Neuen Testament, im Markus-Evangelium, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Das heißt, gelingendes Leben, die Beziehung mit Gott ist eine Möglichkeit jetzt und hier im Augenblick meines Lebens. Und das macht deutlich, der Glaube ist von seinen Grundpositionen Zusage. Das Leben des Menschen soll gelingen und das ist ihm geschenkt. Und jetzt kommt für mich ein ganz schwieriges Wort, das man nicht missverstehen darf. Aber weil es geschenkt ist, darum ist der Mensch diesem schenkenden Gott auch nichts schuldig. Sonst wäre es ja nicht Gnade und Geschenk, sondern ein Geschäft. Das heißt, ich darf dieses Geschenk in aller Freiheit annehmen und meine Antwort ist nun nicht aus Verpflichtung und Zwang, sondern aus Dankbarkeit, aus Erfülltsein von diesem Lebensangebot gehe ich verantwortlich aus einer Antwort heraus mit diesem Geschenk um. Und ich denke, dann hat der Glaube eine Ausrichtung darauf, mein Leben darf gelingen. Es gibt in der Schöpfungsgeschichte für mich eine ganz bezeichnende Stelle, nämlich, dass der Mensch über die Erde herrschen soll. Diese unglaublich missverstandene und in der Wirkungsgeschichte natürlich auch fatale Aufforderung, die Menschen als Zerstörungsfreibrief aufgefasst haben. Für mich steckt was ganz anderes dahinter. Im babylonischen Mythos, dem Umfeld dieser Geschichte, wird der Mensch geschaffen, um den Göttern zu dienen, ohne eigene Freiheit dafür zu sorgen, dass es den verschiedenen Göttern gut geht. Und in dieser alttestamentlichen Geschichte wird der Mensch geschaffen, damit er sich nicht beherrschen lässt von irgendwelchen Mächten, die ihn klein machen, sondern dass er in seiner Würde und Größe sich entfalten darf. Sein Leben ist ihm um seiner selbst willen geschenkt und nicht zur Erfüllung irgendeiner Pflicht. Und ich denke, diese Akzentuierung, die fehlt oft, dass Menschen dann in dieses Schuld-Pflicht-System hineinkommen und dann kann unter Glaubenszwänge geraten und dieses Gefühl, ich bin meinem Gott immer nur etwas schuldig. Wenn wir die Gnade als Wesen Gottes ernst nehmen, dann sind wir ihm nicht schuldig, dann antworten wir aus Dankbarkeit.
Und ist das etwas, was heute so in der Verkündigung vielleicht nicht immer so zum Ausdruck kommt, dass wir eben dieses Leben wirklich als geschenktes Leben bekommen haben, dass wir Gott nicht in erster Linie für etwas schuldig sind, sondern dass er sich eigentlich wünscht, eine freie Entscheidung aus Dankbarkeit, aus Liebe, natürlich auch mit der Vernunft getroffen, die er uns ja auch geschenkt hat. Ja, woran liegt es, dass vielleicht in der Bibel heute wenig gesucht wird nach Antworten auf Lebensfragen, nach Sinnerfüllung und Lebensfülle, die doch die Bibel verheißt? Und wieso kommt das in der Verkündigung vielleicht nur selten oder am Rande vor? Wie reagieren denn da Pfarrer, Theologen, mit denen Sie vielleicht auch im Gespräch sind, auf Ihr Buch oder auf Ihren Ansatz?
Also mir steht es natürlich überhaupt nicht an, irgendwo über die Verkündigung an den vielfältigen Orten unserer kirchlichen Verkündigung ein Urteil zu fällen. Und da gibt es so ein breites Spektrum von ganz großartigen Beispielen bis hin natürlich auch zu Beispielen, wenn ich sie miterlebe, wo es mich schaudert oder wo mir dann vieles fehlt. Die Reaktion der Theologen und Pfarrer in den Veranstaltungen, wenn sie bei mir da sind, ist überwiegend eine positive. Manchmal stelle ich auch fest, so ein Stück verunsichert oder ein wenig ängstlich. Das ist dann so ein bisschen wie der Großinquisitor in Dostojewskis Erzählung, in den Brüdern Karamasow, der zu Jesus ins Gefängnis kommt und sagt, na weißt du, mit dieser Freiheit hast du den Menschen ein bisschen zu viel zugemutet. Vielleicht geht das doch nicht so ganz gut. Du siehst ja, was daraus geworden ist. Und dieser Jesus in dieser Erzählung deutlich macht, es gibt keine Alternative, weil eine Liebesbeziehung nur aus Freiheit gelingt. Ich denke, in der Verkündigung gibt es verschiedene Gefährdungen. Ich erlebe immer wieder, wir sprechen sehr, sehr gerne über Alltagsaktualitäten. Die Fußball-Weltmeisterschaft hat nun eine große Rolle gespielt. Das aktuelle Leben der Menschen, das sind willkommene Aufhänger, aber die sind in der reizüberflutenden Hörerschaft dann oft auch ganz schnell weg. Wir setzen auch sehr oft an, schnell bei den moralischen Fragen, bei den ethischen Themen, was man darf und was man nicht darf. Ich denke, in der Verkündigung Jesu lernen wir etwas ganz Wichtiges. Er fängt zunächst einmal an, den Menschen aufzurichten, ihm Mut zu machen, ihn wieder zu sich selbst zu führen, um ihn hörbereit und handlungsbereit zu machen und um die Voraussetzung zu schaffen, nur aus eigenen freien Schritten kannst du die Fülle des Lebens, die dir verheißen ist, erfahren und ihr entgegengehen. Und ich denke, diesem Aufrichten, diesem Zusprechen aus der Beziehung Gottes, muss in der Verkündigung einfach wieder, immer wieder das Schwergewicht geschenkt werden. Das ist unser Auftrag.
Eingesperrt in meinem Leben? Fragezeichen. Befreiender Glaube, befreites Leben. Wie können wir dahin gelangen? Das wollen wir in der zweiten Hälfte dieser Sendung ansprechen, gleich nach der Musik hier. Ich bin im Gespräch mit Josef Epp. Er ist Buchautor, Religionslehrer, Klinikseelsorger. Und auch Sie haben gleich die Möglichkeit, mit Ihren Fragen sich in unser Gespräch einzumischen. Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe mit dem Thema Eingesperrt in meinem Leben, befreiender Glaube, befreites Leben. Mein Name ist Anjuta Engert und ich bin im Gespräch mit Josef Epp, dem Buchautor zu dem gleichnamigen Titel Eingesperrt in meinem Leben. Er ist Klinikseelsorger, Religionslehrer und gefragter Referent in der Erwachsenenbildung. Und Sie haben beschrieben oder ein Plädoyer eigentlich gegeben für einen befreienden Glauben, dafür, dass es eben auch gilt, aus den eigenen Zwängen auszubrechen, einen neuen Anfang zu wagen und dazu auch die Bibel zur Hand zu nehmen, weil sie Antwort gibt auf viele Lebensfragen, weil sie in diesem Spannungsverhältnis auch steht von Exodus. Sie sehen das als einen markanten Punkt dort, wo Gott sein erwähltes Volk rausführt aus der Versklavung, aus dem versklavenden Ägypten, durch das Rote Meer und da viele Wunder wirkt, ins gelobte Land hinein. Und der andere markante Punkt ist das älteste Evangelium von Markus, das gleich mit einem Exorzismus beginnt, aber das verstehen sie eben auch als Austreibung der lebensfeindlichen Mächte, der Mächte, die uns in Bann halten, die uns in eine Zwangsherrschaft nehmen, wo wir manchmal ja einfach gar keine Luft mehr zum Atmen kriegen und wo wir nicht zu der viel zitierten Freiheit gelangen, die aber doch die eine Liebesbeziehung zu Gott voraussetzt. Ohne Freiheit geht es nicht, auch wenn wir uns natürlich wahrscheinlich so wie in den Brüdern Karamasow oft die Frage stellen, ja, hat Gott uns mit der Freiheit nicht auch manchmal zu viel zugemutet? Ja, dennoch, jetzt einfach mal zur Frage, wie kann es denn gelingen? Wie komme ich zu Aufbrüchen, wenn ich vielleicht auch durch Schicksalsschläge, durch Verlust, durch Krankheit auch einfach keinen liebenden, keinen barmherzigen Gott mehr wahrnehmen kann? Legt einem da nicht manchmal die Kreuzesnachfolge genau solche Kreuze auf, die ich dann wie auch eine schlimme Fremdbestimmung erfahre?
Also mir sind solche leidvollen Erfahrungen nicht fremd und ich weiß dann natürlich auch aus der eigenen Erfahrung, da hilft kein billiger Trost und keine verklärende Religiosität. Da kann man nicht schulterklopfend sagen, das wird schon wieder und vertraue auf Gott, sondern da gerät man zunächst einmal in ein tiefes Dunkel, auch in diese Erfahrung hinein verlassen zu sein, ein Kreuz tragen zu müssen, aus dem es im Moment keinen Ausweg gibt. Meine Erfahrung, meine authentische Erfahrung meiner Lebensgeschichte selbst, ich habe eines meiner Kinder vor 2,5 Monaten verloren, meine behinderte Tochter, und bin da noch sehr unmittelbar auch in dieser Trauererfahrung, die ist es, dass auch dieses Dunkel, dieser Schmerz immer wieder Türen öffnet. Man sitzt hier an einem Tiefpunkt in einer sehr düsteren Situation und fängt doch an einer gewissen Stelle an, bisherige Prioritäten des Lebens zu hinterfragen. Was war eigentlich so wichtig? Auf einmal habe ich Zeit, auf einmal stelle ich fest, die Dinge, die mich so in Bann gehalten haben, sind gar nicht so wichtig. Das ist natürlich im Augenblick sehr schmerzvoll, aber das kann auch ein ganz wichtiger Läuterungsprozess sein, dass ich wahrnehme, es geht doch, die Dinge anders zu betrachten. Und ich glaube, das ist immer so, auch in den leidvollen Situationen, der erste Schritt überhaupt in einen neuen Aufbruch, in einen neuen Weg, der Blick in den Spiegel. Der Blick auf sich selbst, die Wahrnehmung der eigenen Lebenswirklichkeit, das Zulassen der Vielfalt der Gefühle, das Ungeschönte und nicht durch irgendwelche Filter bereits manipulierte Erlebnis der eigenen Lebenswirklichkeit in den ungeschminkten Spiegel schauen und spüren, wo unter Umständen in diesem Leben Veränderung hilfreich sein könnte.
Das ist dann aber auch eine große Stärke, die Sie wahrscheinlich ausmacht, denn das ist auch nicht der erste Verlust, mit dem Sie in Ihrem Leben zu kämpfen haben, nachdem Sie ja relativ früh Ihre Frau verloren haben, dann mit 3 Kindern doch relativ alleine auch dastanden und jetzt auch die eigene Tochter. Und dennoch gelingt es Ihnen, eine sehr hoffnungsfrohe Botschaft einfach allen Mitmenschen weiterzugeben.
Ich denke, das gelingt unterschiedlich. Da gibt es die Situationen, wo Schmerz überwiegt. Aber das gehört zu vielen Trauergeschichten, die ich dann natürlich auch in der Begleitung kennengelernt habe. Aber es schleichen sich dann auch diese Situationen ein, wo man neue Schritte wagt, wo man auch erfährt, dass man mit bestimmten Menschen in seiner Umgebung intensiver kommuniziert, anders wahrnimmt. Natürlich auch manche Menschen, die nichts damit anfangen können, die in Distanz bleiben, die sehr verunsichert sind, aber auch sehr authentische Begegnungen, die einem wieder sehr viel Kraft geben. Und ich habe es gerade in dieser Trauersituation erlebt, dass sowohl mit meiner Lebenspartnerin als auch mit meinen beiden anderen Kindern so eine Intensivierung stattgefunden hat, die wieder auf den Weg schickt. Und das ist für andere Menschen auch immer wieder beobachtbar, dass durch das Dunkel hindurch sich auf wunderbare Weise Wege eröffnen können. Sie haben vorhin vom Weg durch das Rote Meer gesprochen und Gott tut viele Wunder, dass Israel diesen Weg bestehen kann. Ich denke, da geht es im Kern immer um das Sichtbarwerden des Wunders des Lebens. Und das Leben größer ist und weiträumiger ist, als es unsere Begriffe und unsere augenblicklichen Erfahrungen einzufangen vermögen.
Ja, das ist eine wunderbare Hoffnung, die vielleicht dann sich irgendwann durchbricht, immer am Ende des Tunnels. Ja, und dass es eben das gibt, dieses Lebenswunder durch den Schmerz hindurch, durch den Verlust hindurch. Das ist wirklich ein Wunder, wenn man manchmal wirklich denkt, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt ist der Verlust, der Schmerz so groß, dass eigentlich schlimmer nicht mehr kommen kann. Und dann ändert sich doch die Situation. Ich darf eine erste Hörerin begrüßen, Frau Erika aus Deggendorf. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe ein großes Problem. Ich habe zwei Söhne. Der eine lässt jetzt sein Kind taufen und der andere hat gar nichts mehr vom Glauben am Mut. Das weiß ich nicht, wo er da abgekommen ist. Und jetzt möchte ich aber zum ersten, zu dem Sohn, der wo jetzt am 16. August die Taufe hat, da möchte ich jetzt hinfahren. Das ist zwar jetzt großer Geldbetrag, aber das ist mir gleich. Ich möchte da hingefahren werden und vielleicht kommt der andere ja dann auch zur Besinnung mit seiner Tochter, dass er die taufen lässt. Ich habe da jetzt schon so ein Problem, aber ich glaube, das ist richtig, dass ich das so mache. Ich bin im Rollstuhl, lasse mich jetzt da hinfahren und ich weiß nicht, ob das als der andere zur Besinnung kommt.
Also ja. Ich kann Ihre Situation gut verstehen und ich halte es auch für wirklich beachtenswert, dass Sie dann trotz Ihrer Einschränkungen sagen, ich möchte dorthin fahren. Ich möchte Sie aber eindringlich bitten, fahren Sie hin, um sich mit Ihrem Sohn und diesem Kind und der Familie zu freuen und um das Fest der Taufe zu feiern.
Ja.
Nicht um ein gewisses Zeichen zu setzen für den anderen Sohn, denn der muss seinen Weg auch ganz unabhängig finden. Es lässt sich natürlich überhaupt nicht auf die Ferne beurteilen, was ihn bewegt, was ihn ein Stück weggeführt hat. Aber ich habe nur in meiner seelsorgerlichen Begleitung immer wieder die Erfahrung gemacht, der Versuch, einen gewissen Druck auszuüben, eine moralische Position zu erheben, der löst oft das Gegenteil aus, dass da bestimmte Entfernungsprozesse dann noch verschärft werden. Also freuen Sie sich an dieser Taufe und verbinden Sie damit keine pädagogische Absicht für Ihren zweiten Sohn. Ich denke, er wird sich in seinem Reifungsprozess aufrichtig und ehrlich mit seiner Position auseinandersetzen.
Das sage ich vielen Dank für die Information.
Dankeschön. Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören. Eine weitere Hörerin hat sich gemeldet. Ich bin mit ihr aus Koblenz verbunden. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte mich auch einbringen in der Sendung, weil ich finde das Thema sehr wichtig und hochaktuell. Und ich habe auch schon gute Erfahrungen mit Gott gemacht und wollte nur sagen, also wenn man also mit Gott gute Verbindung haben will, dann muss man sich vor allen Dingen bewusst sein, dass ich ein Nichts bin, dass ich alles nur von ihm, dass Gott der Geber ist. Er gibt mir die Zeit und er gibt mir eigentlich alles und will immer das Beste für mich. Auch wenn er mir Kreuz schickt, weil er durch das Kreuz, durch das Leiden will er mich dort haben. Das ist die Nachfolge Christi. Ich tue nichts anderes als Jesus nachfolgen, auch in Leid, natürlich nicht so groß, also er steht mir immer bei. Und dann kommt auch eine Trostzeit, wo er mir zeigt, ja, ich bin zufrieden mit dir, es ist gut so. Aber ich wollte noch was sagen, und zwar vor einiger Zeit, wo diese Wirtschaftskrise also ziemlich groß war, da habe ich einen Traum gehabt und ich habe gesehen einen großen Berg und alle Menschen gingen runter. Die Hälfte des Berges war schon also frei, also alle Menschen gehen runter, ich auch mit dabei. Bin aber ein bisschen schneller gegangen und da, als ich auf dem Weg nach unten war, da hat mir eine Stimme, also habe ich eine Stimme gehört von oben, die sagte, die Menschheit ist an die Spitze ihres Könnens gekommen und jetzt muss sie zurück zu dem, wofür ich sie geschaffen habe. Ja, war mir alles klar. Ich bin dann runtergekommen, also im Traum, und da habe ich gesehen, also es war dunkel, aber ich konnte trotzdem alles sehen. Und dann habe ich gesehen, überall Menschengruppen, die standen und habe ich den Eindruck gehabt, die warten auf etwas. Ja, und das kann ich nicht vergessen. Also das ist immer noch so lebhaft vor meinen Augen. Und seitdem habe ich auch keine keine Angst vor irgendetwas. Ich weiß, Gott hält alles in den Händen und er führt die Menschheit wieder zu dem, wofür er sie geschaffen hat. Dass die Menschen Gott loben und preisen. Er hat mich geschaffen. Ich habe alles von ihm zu erwarten. Er ist der Geber. Und manchmal höre ich wirklich immer, ich bin der Geber. Ich bin der Geber. Kümmere dich um das Reich Gottes und alles andere wird dir geschenkt. Ist das nicht schön? Also ich habe ja, das müssen doch die Leute auch. Man muss sich Zeit nehmen für Gott. Ich sehe das. Also Gott, gib mir die Zeit. Und wenn ich nicht bete, ich höre auch die leise Stimme, bete heute den barmherzigen Rosenkranz, schon 5:45, ja. Und wenn ich das unterlasse, ist der ganze Tag Chaos.
Ja, danke schön für das ganz Persönliche, was Sie uns hier mitgeteilt haben von Ihrem Traum. Vielleicht Sie dazu, Herr Epp, noch.
Ich denke jetzt gerade an eine berühmte literarische Szene, nämlich die Schlussszene des Tagebuch eines Landpfarrers von Georges Bernanos, wo dieser kämpfende Priester, dem so alles in der Seelsorge eigentlich schief geht, in der Wohnung seines früheren Amtsbruders, der geheiratet hatte, also das Priesteramt verlassen hat, stirbt und der sich von ihm die Sterbesakramente spenden lässt. Eine eindrucksvolle Szene und er stirbt angesichts dieser gespannten Situation mit den großartigen Worten auf dem Mund, alles ist Gnade. Und ich denke, das möchte ich ganz und gar bestätigen. Alles ist Gabe, alles ist Geschenk, wir sind von Gott beschenkt. Ich würde eine Formulierung von Ihnen etwas korrigieren, nicht wir sind nichts, sondern er hat uns geschaffen als ein Gut, das ihm kostbar und teuer ist. Ich hatte gestern Abend den Entlassgottesdienst für meine 9. und 10. Klasse an der Schule. Ich habe jedem einen Deko-Diamanten geschenkt und habe gesagt, du bist ein Edelstein und habe das Jesaja-Wort zitiert, weil du mir teuer und wertvoll bist, gebe ich Länder für dich. Ein großartiges Wort im Jesaja-Propheten. Also wir sind die Empfänger einer unglaublichen Gabe, aber wir sind nicht nichts, sondern er hat uns kostbar und teuer erschaffen und es ist auch ein wichtiger Weg, diese eigene Kostbarkeit, diesen Selbstwert zu entdecken, nicht als einen Selbstzweck unseres Egoismus, sondern als die Mitteilung Gottes an mein Leben.
Ja, da können wir vielleicht auch gleich dann einhaken. Das ist ja, kommt auch in Ihrem Buch immer wieder heraus, dass es ja doch sehr wichtig ist, auch diesen Selbstwert zu haben, weil er bringt uns ja doch wieder zu dem, dass wir eine Entscheidung treffen, dass wir Mut aufbringen. Denn es kann ja nun sein, ja, dass man eben sagt, ja, ist ja alles schön und gut, das nehme ich alles so an, aber wie soll jetzt in meinem Leben so ein neuer Aufbruch in die Freiheit gelingen? Vielleicht habe ich ja die zerstörerischen Kräfte von fremden Zwängen wahrgenommen, vielleicht weiß ich, unter welchen Begrenzungen ich in meinem Leben leide, vielleicht nehme ich auch meine Sehnsüchte wahr, aber ich kann doch gar nicht viel daran ändern. Wo soll ich denn da die Stellschraube ansetzen? Bestimmte Eigenschaften sind mir eigen, bestimmte Seelenteile sind halt so in mir. Die kann und will ich doch nicht einfach ausmerzen. Also ich habe das Gefühl, da ist gar nicht viel zu machen. Wie reagieren Sie denn auf solche Einstellungen?
Also das ist zunächst einmal Tatsache, dass ich natürlich mein Leben nicht von heute auf morgen und nicht in allen Belangen umkrempeln kann. Ich bleibe in der Notwendigkeit, mein tägliches Brot zu verdienen, meine Familie zu versorgen. Ich kann mir die Menschen meiner Umgebung nicht beliebig heraussuchen. Die Bedingungen meines Daseins schaffe ich ja nicht jeden Tag neu und nicht unabhängig von allen möglichen Gelegenheiten. Das wäre eine Überforderung und würde wieder zur Resignation führen, wenn ich sage, jetzt Ärmel hoch und wir krempeln alles um. Aber für mich gibt es da immer den Zauber des ersten Schrittes und vor allem die Gabe der Unterscheidung, um auch Paulus zu interpretieren, die Gabe der Unterscheidung, wo sind denn Dinge, wo ich eigenverantwortlich, schöpferisch, gestaltend tätig werden kann. Und dann stellt man oft fest, dass vieles, was als so unerschütterliche Zwänge im Alltag dargestellt wird, dass die überhaupt nicht zu ehren sind. Also meine jetzt verstorbene Tochter war schon 2007 einmal schwer krank, lag damals 9 Tage im Koma und wenn sie mir am Tag vor dieser Erkrankung gesagt hätten, du musst jetzt 4 Wochen alle Termine absagen und dich ganz auf was anderes konzentrieren, hätte ich gesagt, unmöglich. Ich bin ja so wichtig, ich bin so ausgebucht, ich habe so viele Verpflichtungen. Du hast ja keine Ahnung von meinem Dasein. Über Nacht hatte das alles keine Gültigkeit mehr. Ich konnte alle Termine absagen. Ich war nirgends mehr wichtig. Ich konnte klare Grenzen ziehen und habe dabei auch in diesem schwierigen Prozess wieder gelernt, vieles, was so ehern- und unabänderlich erscheint, ist gar nicht so, wenn ich es genau anschaue. Und wenn ich dann Dinge feststelle, wo ich sage, da kann ich ändern, zum Beispiel in meiner Zeitgestaltung, dass ich Freiräume an Zeit ganz bewusst in meinen Alltag einbaue und die auch verteidige gegen alle möglichen krakenhaften Zugriffe, die das jeden Tag wieder einebnen können, dann kann ich vielleicht die Dynamik erfahren aus so einem kleinen Schritt. Das geht ja, und das ist für mich so wie der Weg über ein dünnes Eis, wo man nicht weiß, trägt das, komme ich über den Fluss. Ich gehe einen ersten Schritt und spüre, das trägt ja. Ich breche nicht ein. Und das ermutigt mich, den zweiten Schritt zu gehen und eine Dynamik zu entwickeln, dass ich dann doch Lebensbereiche entdecke, die ich verändern kann.
Sich Zeit nehmen, das sprach auch die Hörerin an, weil Gott meistens derjenige ist, der nicht laut trommelt, sondern der eine leise Stimme hat im Alltag, wo wir ihn vernehmen können, aber wo man vielleicht eben auch dafür erstmal die Voraussetzung schaffen muss, das heißt ein bisschen Muße zu haben, sei es nur noch im ersten Mal für sich selber, um überhaupt wieder Luft zu holen und zu merken, ja, da bin ich ja auch noch mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Sehnsüchten, aber auch eben, um eine liebende Beziehung dann einzugehen mit diesem Schöpfer, der mir das Leben geschenkt hat. Und das ist wahrscheinlich, wie Sie sagen, wirklich ein dünnes Eis, muss jeden Tag wieder neu erkämpft werden von allen Kraken, die sich da immer wieder und Fangarmen, die sich da um uns legen wollen, uns das nehmen wollen. Eine weitere Hörerin darf ich jetzt aus München begrüßen. Frau Schulz hat sich gemeldet. Ich grüße Sie.
Grüß Gott, ich freue mich so über die Sendung. Und ich habe immer so im Gedanken wegen die armen Seelen. Und ich habe so einen Zettel jetzt gefunden, da heißt Maria mit Erlöserin der Welt. Und da sollen dann so viele arme Seelen erlöst werden. Und ich finde, es ist ein bisschen zu wenig Gebet für die armen Seelen. Und was haben Sie für Meinung?
Ich bete jeden Tag für die Verstorbenen, aber in der festen Überzeugung, die Erlösungstat Jesu Christi geschieht aus seiner unerschöpflichen Liebe und nicht aufgrund meiner Gebetsleistung. Ich denke, das muss man ganz unterscheiden. Die Erlösungstat ist so überwältigend, so ungeheuer groß und so unverdient, dass sie sich nicht nach unseren spirituellen und religiösen Tätigkeiten richtet. Aber für uns ist es wichtig, in der Verbindung mit diesen Menschen, die gewandelt, aber nicht genommen sind, wie es die Totenpräfation sagt, die mit uns in Verbindung bleiben können. Für uns ist es wichtig, diese Verbindung wach zu halten und damit auch diese Erfahrung zu machen, dieses Ereignis des Todes kann uns nicht trennen. Und das ist für mich die Betende, die in der Gegenwart Gottes mit diesen Menschen verbunden sein, aber auch aus unserer demütigen Bescheidenheit. Die Erlösungstat geschieht durch Jesus Christus, der am Kreuz in der unüberbietbaren Liebe diese Erlösung für uns Menschen gebracht hat.
Ja, herzlichen Dank.
Bitte schön.
Ja.
Vielen Dank. Alles Gute nach München. Ja, und ich sehe gerade, da ist ja noch eine Anruferin, die ich gerade versehentlich übergangen habe. Das tut mir leid, Frau Schlicker. Natürlich möchte ich Sie ganz herzlich hier zu Wort bitten. Es ist mir einfach jetzt eben gerade da eine Verwechslung passiert. Bitte schön.
Nicht so schlimm, ich habe schon ein bisschen Zeit. Ja, grüß Gott. Mich hat jetzt die Bibelstelle von Exodus so sehr berührt, weil ich dann 08 hat mein Mann Suizid begangen. Und in dieser Zeit war ich in Meihingen, also auf Ostern hin. Und dann hatten wir genau diese Bibelstelle mit dem Exodus, der Gang durchs Rote Meer. Und ich habe noch nie so bewusst das erlebt, dass ich da durchgehe und sage, ja, die Sklaverei, weil ich hatte nicht gerade das beste Leben, ist vorbei. Aber Gott führt mich da durch, ja. Aber es ist sehr schwierig. Inzwischen sind 6 Jahre vergangen und ich bin immer noch nicht durch diese Sklaverei hindurch. Also ich persönlich strenge mich wahrscheinlich ein. Ich stelle so hohe Anforderungen an mich. Ja? Und ich habe jetzt auch von so ein Bild gesehen von Jesus und das verinnerliche ich mir. Liebe mich so, wie du bist. Komm einfach so mit deinen Schwächen, mit allem und ich gebe dir vieles. Und ich gebe dir wirklich vieles, wenn die Zeit für dich da ist. Ja? Und es ist nicht einfach, weil ich bin jetzt dabei, ja, mein Haus zu verkaufen, musste auch noch einige Schritte machen. Jetzt war inzwischen das Vermessungsamt da, hat nochmal ausgemessen. Ich weiß, jetzt kommt der Schlotfächer noch mit diesem Energieausweis. Ja, und wenn das alles zusammenpasst, dann kann ich zum Immobilienmakler gehen und sage, jetzt ist mein Haus bereit, steht es an zum Verkauf. Also auch diesen Schritt zu gehen, weil es ist nicht einfach, neue Wege zu gehen, die ich nicht weiß, was kommt jetzt auf mich zu, eine Wohnung zu suchen, wo will ich hin, was kommt dran. Aber immer das Vertrauen, Jesus, ich komme zu dir. Und auch für mich ist ganz wichtig geworden, er sagt zu mir, Brigitte, komm zu mir und ruh dich aus bei mir. Und ich will nicht hören und ich renne immer wieder weg. Und er ruft mich von Neuem, komm einfach zu mir und ich gebe dir ganz viel. Das wollte ich einfach damit ausdrücken mit diesem Exodus. Und ich denke, es ist schon noch ein Stück Schritt, aber wenn dieser Schritt dann vollends durch ist, ja, dann ja, schenkt Gott mir immer wieder neues Leben und Kraft gibt er mir dazu. Das wollte ich einfach als Zeugnis geben.
Und Sie dürfen sich da schon selber auch bewusst machen, dass Sie trotz schweren Schicksalsschlages, und auch, das ist ja immer auch eine traumatisierende Erfahrung, die einen ein Stück weit lähmt und enorm in Tiefen reißt, dass Sie ja schon ganz viele Schritte getan haben und spüren, diese Schritte entwickeln auch ihre Wirkung. Sie wissen, da ist noch viel zu tun, aber es geht Ihnen auch gut dabei, das höre ich so zumindest heraus. Und für mich kommt also immer das Bild, ich habe bei vielen Vorträgen als Schlussfolie das Bild eines Segelschiffes auf dem Ozean, wo ich dann immer sage, die Kraft der Veränderung, die müssen und können wir nicht schaffen. Das ist der Geist Gottes, die Ruach Elohim, im Alten Testament ja weiblich formuliert, die verändernde Kraft, die treibende Kraft. Meine Aufgabe ist es, die Segel zu spannen und Kraft in meinem Leben wirken zu lassen. Ich muss nicht die Kraft erzeugen. Ja. Das würde mich überfordern. Und es gibt genau. ein religiöses Fitnessstudio, wo ich mir diese geistigen Muskeln antrainieren kann, dass ich es verändere. Sondern ich muss in die Übung hineinwachsen. Ich entfalte die Segel und lasse den Geist der Veränderung in meinem Leben Wirklichkeit werden.
Ich danke Ihnen für dieses Bild, weil da habe ich eine Karte, dass ich mich einfach von, ja, wie Sie sagen, das Segel neu ausspannen und auch auf dem weiten Meer, ja, in die Weite hinaus. Das Bild habe ich jetzt, wird mir sehr bewusst jetzt. Ja. Das werde ich jetzt verinnerlichen. Schön. Ich danke Ihnen für alles.
Vielen
Gottes
Dank.
Reichen Segen.
Auf Dankeschön, Frau Schlicker. Das wünschen danke. Wir Ihnen auch auf Ihrem weiteren Weg. Viel Segen und auch viel Kraft. Auf Wiederhören. Ja, Herr Epp, Sie sagen ja selber, für einen Neuanfang, da braucht es vor allem auch drei Voraussetzungen. Sie beschreiben es als die Verheißung Gottes, die Zuwendung und eben auch, dass wir einfach vertrauensvoll uns da hineinbegeben. Das scheint ja doch immer wieder schwer zu sein.
Ich denke, das ist der wichtige Ausgangspunkt. Die Perspektive meines Lebens ist mir eröffnet aus der Zuwendung Gottes, aus der Verheißung. Die großen Geschichten der Bibel, wenn ich Abraham hernehme, zieh fort aus dem Status quo, aus dieser momentanen Lebenssituation, die zwar gut etabliert und passend ist, aber die keine Zukunft hat. Er hat ja keine Nachkommen. Die also nicht die Zukunftsperspektive aufzeigt. Zieh aus, ich gebe dir ein Land und reiche Nachkommen, reiche Zukunft. Menschen handeln in der Bibel nie aus ihrem eigenen Entschluss, sondern immer aus der Verheißung Gottes, der sie sich öffnen. Und das ist nun natürlich der zweite Schritt. Gottes Verheißung ist kein Diktat. Es ist Einladung, es ist Vision vom Leben. Und meine Aufgabe ist es nun, mich zu entschließen. Da ist ja auch unsere Sprache sehr vielsagend. Also ein Schloss zu öffnen, eine Tür zu öffnen, einen Kerker vielleicht auch zu öffnen, zu entschließen und dieser Verheißung zu trauen. Und Vertrauen ist eben immer ein Weg, der nicht berechenbar ist, der sich nicht meinem Kalkül beugt, sondern den ich immer in einer lebendigen, Vertrauen erfahre ich immer in der lebendigen Beziehung als tragfähig oder vielleicht auch als nicht. In den vielen menschlichen Beziehungen mache ich dann natürlich die bittere Erfahrung. Ich bringe da immer ein relativ banales Bild aus der Zeit, als meine Kinder das Schwimmen lernten. Und ich sage immer, kein Mensch lernt Schwimmen am Beckenrand oder im Fitnessstudio oder durch Einüben der entsprechenden Bewegungen, sondern er lernt, indem er irgendwann loslässt und sich im Tiefen bewegt und spürt, das trägt mich. Aber auch weiß, da ist einer ganz in der Nähe, wenn es nicht trägt, hält er mich. Und daraus erwächst dann auch dieses Selbstvertrauen. Es geht ja, ich kann mich anvertrauen.
Ja, schön, Vertrauen. Und Sie sagen auch, allein schon die Tatsache, etwas klar auszusprechen, den Kern des Problems ins Visier zu nehmen, das allein hat schon eine verändernde Kraft. Denn wahrscheinlich müssen wir immer, wie Sie auch sagen, uns davor hüten, zu meinen, wir können mit einem Mal alles ändern. Darum geht es wahrscheinlich auch überhaupt nicht. Es geht wahrscheinlich überhaupt erstmal darum, etwas wahrzunehmen. Was stimmt denn nicht in meinem Leben? Und nicht zu meinen, von heute auf morgen muss ich alles ändern. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht mehr das Ziel.
Und da haben Sie ja vorhin schon gesagt, das setzt da an, dass ich mir in dem Vielerlei des Lebens Zeit nehme, um mir selbst, meinen Beziehungen und meinem Sinngrund zu begegnen. Für mich sind das immer aus dem Hauptgebot der Liebe, den Nächsten lieben wie sich selbst und Gott lieben aus ganzem Herzen, die drei Säulen einer Alltagskultur, dem im Alltag Zeit einzuräumen, zu mir zu kommen, zunächst auch mal mir Gutes zu tun, mich als kostbares Gut auch ein Stück weit zu würdigen und Selbstwertschätzung entgegenzubringen, aber auch in den Spiegel zu schauen und zu sagen, wo stehe ich, wo sehe ich im Moment die Stärken meines Lebens, aber wo sehe ich auch Bedarf, Veränderung, Bedrückendes. Und das geht natürlich über auch in diese Zeit für die mich tragenden Beziehungen, für den Austausch, das mich mitteilen und offen sein für den anderen und daraus wieder wichtige Prioritäten im Leben setzen können. Und als drittes diese Zeit der Besinnung, still werden und mich in die Gegenwart Gottes stellen und seine Verheißung, um überhaupt wieder meinen Kompass, mir kommt das Leben manchmal so vor, dass die Kompassnadel durch die vielen Geräte, die um uns herum sind, völlig desorientiert ist und hohl dreht. Und ich muss vielleicht zwischendurch all die Geräte um mich herum, die Vielfalt zwischendurch abschalten, um dann zu schauen, wo schlägt die Kompassnadel eigentlich aus, welche Richtung ist für mich im Kern wichtig.
Wahrscheinlich ist es genau das, eben wie Sie sagen, sich dann auch mal herauszunehmen, alles einmal herauszunehmen. Und so wie Beziehung wachsen möchte und langsam wächst, Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch, ja, Speed-Dating in einer Liebesbeziehung, das würde wohl kaum zum Erfolg führen. Eben mal schnell, schnell, das geht nicht. Oder wie Sie einen Patienten zitieren, der sagt, alles ist so schnell um mich herum geworden, aber meine Birnen am Baum, die wachsen noch wie eh und je. Die brauchen genau diesen Zeitraum und diese Zeit, um heranzureifen und reif zu werden. Und da legen wir wahrscheinlich immer wieder dem Irrtum auf, dass wir jetzt alles nur noch unter der Schnelligkeit sehen.
Diese Erzählung von diesen südamerikanischen Sklaven, die über einen Bergpass getrieben werden von den Eroberern, die irgendwann sich hinsetzen und weigern weiterzugehen und auf die Rückfrage, warum sie trotz Schlägen nicht weitermarschieren, antworten sie, wir müssen warten, dass unsere Seelen nachkommen. Und ich denke, das ist genau die Befindlichkeit vieler Menschen. Ihre Seele ist irgendwo unterwegs auf der Strecke geblieben. Alles ist beschleunigt worden. Der Speed, der Lebensspeed legt unglaublich zu. Aber die eigenen Befindlichkeiten, die Reifeprozesse im Leben brauchen ihre Zeit. Beziehungen brauchen ihre Zeit. Ich brauche meine Zeit. Und ich denke, gerade wenn wir heute auch so schauen, die Reduzierung der Erholungsphasen, wir können ja auch nachts um zwei online noch einkaufen und wenn es mir im Bett einfällt, ich brauche das und das, gehe ich schnell an das Gerät und dass ich es nicht vergesse, mache ich es im Online-Betrieb. Die Ladenschlusszeiten als Zeiten, wo ich mich diesem Konsum nicht mehr stelle, weil von abends um sechs bis früh um acht einfach nichts geht, die gibt's in vielfältiger Form nicht mehr. Auch im übertragenen Sinn, die gibt's nicht mehr, diese Zeiten, wo ich ganz zur Ruhe komme. Und ich denke, da leiden viele Menschen darunter.
Und Sie empfehlen ja auch, immer wieder eine heilsame Alltagsübung zu machen und sich zu überlegen, was ist ganz wirklich wichtig in meinem Alltag, was sind meine Prioritäten? Und ich möchte auch an dieser Stelle noch etwas aus Ihrem Buch zitieren. Sie zitieren selber nämlich Lothar Zenetti, einen Großstadtpfarrer in Frankfurt, der in seinem Liedtext fragt, worauf sollen wir hören? Sag uns, worauf? So viele Geräusche, welches ist wichtig? So viele Beweise, welcher ist richtig? So viele Reden, ein Wort ist wahr. Wohin sollen wir gehen? Sag uns, wohin? So viele Termine, welcher ist wichtig? So viele Parolen, welche ist richtig? So viele Straßen, ein Weg ist wahr. Wofür sollen wir leben? Sag uns, wofür? So viele Gedanken, welcher ist wichtig? So viele Programme, welches ist richtig? So viele Fragen, die Liebe zählt.
Ich mache in der Schule manchmal die Erfahrung, dass Schüler ein Referat halten sollen und was machen sie? Sie googeln. Und dann kommen Sie vielleicht auf eine Quelle, die Sie total in die Irre führt. Sie haben einige hundert Ergebnisse zu Ihrem Stichwort und dann haben Sie ein Riesenproblem. Das Internet bietet Ihnen alles in gleicher Gültigkeit. Da ist kein Unterscheidungskriterium. Und da passiert es dann oft, dass Sie auch sachlich völlig auf die falsche Bahn geraten und dann große Augen machen, wenn man Ihnen im Unterricht sagen muss, das ist ja völlig daneben, was du da gefunden hast. Und ich denke, das ist ein bezeichnendes Sinnbild. In dieser absoluten Überfütterung an Information, in dieser minütlichen Zugänglichkeit von Millionen von Daten ist alles gleichgültig. Und die Orientierung, was ist wichtig, was ist richtig, worauf soll ich hören, wo wird mir für mein Leben eine Spur gelegt, die bedarf der Verwurzelung, der tiefen Besinnung auf das, was mich trägt. Und da sagt natürlich dieser Text von Lothar Zenetti in wunderbarer Weise, die letzte Gültigkeit, der letzte Wert, der meinen Kompass ausrichtet, ist immer wieder die Liebe.
Und Herr Epp, abschließend, wie wird es Ihnen heute gelingen, auch die Prioritäten in Ihrem Leben wieder richtig zu orientieren?
Ich werde heute Nachmittag, wenn der Schatten in meinen Garten kommt, Johannisbeeren pflücken und selber Saft produzieren. Also eine ganz erdverbundene Tätigkeit. Und Johannisbeerpflücken ist eine der meditativsten Tätigkeiten. Ich habe sie als Kind gehasst. Seit ich erwachsen bin, liebe ich es. Es wird kein Telefon dabei sein, kein Handy, kein Internet. Und ich habe da Zeit, über verschiedene Dinge, auch über dieses Interview jetzt heute Morgen, reflektierend und ganz ungezwungen nachzudenken.
Schön. Also es geht nicht gleich zum nächsten, sondern das wird auch noch nachgekostet. Ja, und auf diese Zeit sollten wir uns vielleicht nehmen und das kann ich auch Ihnen an dieser Stelle anbieten. Vielleicht haben Sie nicht alles mitbekommen. Sie können heute Abend in der Nachtwiederholung diese Sendung noch einmal nachhören oder unter www.horeb.org im Podcast-Angebot sich die Sendung noch einmal herunterladen und anhören. Herr Epp, ich darf Ihnen an dieser Stelle recht herzlich danken, dass Sie zu Gast waren in der Lebenshilfe bei Radio Horeb zum Thema Eingesperrt in meinem Leben. Befreiender Glaube, befreites Leben. Ich danke Ihnen recht herzlich und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Ihr Leben, für Ihre Krisen und das Durchstehen und ganz viel Kraft und Gottes Liebe.
Ich danke Ihnen von ganzem Herzen und ich wünsche Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern Mut und Freude an ersten Schritten, die uns gut tun.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Ein kurzer Hinweis noch, wer Interesse hat an dem Buch Eingesperrt in meinem Leben. Sie können alles Weitere auch finden im Tagesprogramm unter www.hohe.org. Dort finden Sie noch Informationen, wenn Sie auf den E-Button gehen. Weiter geht's hier im Programm um 11.15 Uhr mit der Erzählung. Davor kommen noch die Weltnachrichten. Bleiben Sie dran. Und wenn Sie auch morgen wieder etwas in der Lebenshilfe hören wollen, da haben wir folgendes Thema für Sie vorbereitet, sicher in Gottes Händen. Das ist das Thema morgen in der Lebenshilfe. Mit dieser Hinweisen geht die Lebenshilfe zu Ende. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut. Ihre Anjuta Engert.